SDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Streiten heißt der Essayband von Svenja Flasspöhler, in dem sie sich damit beschäftigt, wie richtig Streiten eigentlich funktioniert, ob man das lernen kann und wie man zu einem Konsens, Kompromiss kommen kann. Und was es bedeutet, wenn man am Ende nicht zu einem Kompromiss kommt. Insgesamt 4 Auszüge haben wir für Sie heute, also den letzten. Svenja Flasspöhler ist ja selbst eine Frau, die gerne streitbare Positionen vertritt. Sie ist häufig auch dafür angegriffen worden. Ja, sie hat da in den letzten Tagen, gerade gestern zum Beispiel, von einem Talkshow-Auftritt von ihr während der Corona-Pandemie berichtet. Selbst geimpft. Argumentierte also Svenja Flasspöhler gegen eine allgemeine Impfpflicht. Diese Position, die heute wahrscheinlich kein Skandal mehr wäre, ist damals in der Runde nicht erwünscht gewesen, weshalb Svenja Flasspöhler sich ungerecht behandelt gefühlt hat. So als hätte man ihr den Boden unter den Füßen weggezogen, das sagt sie selbst. Sie konnte nur noch stillhalten.
Es ist nicht leicht, diese Erfahrung, die mir im Grunde immer noch in den Knochen steckt, wirklich zu verstehen. Einen interessanten Ansatzpunkt habe ich in dem Buch Selbstverteidigung von Elsa Dorlin gefunden. Die Philosophin analysiert dort eine spezifische Technik der Gewalt, die bis in die Antike zurückreicht. Dorlin schreibt über Folterinstrumente, die so gebaut sind, dass der Mensch, der ihnen ausgesetzt ist, umso mehr leidet, je stärker er sich verteidigen möchte. Jede Bewegung, die er im Dienst der Lebenserhaltung macht, erzeugt unerträgliche Schmerzen. Je mehr du dich verteidigst, desto mehr leidest du und desto sicherer stirbst du. So fasst Dorlin das Prinzip dieser Technik zusammen und führt aus: Hier geht es darum, bestimmte Subjekte dazu zu bringen, sich als Subjekte auszulöschen, ihr Handlungsvermögen anzureizen, um sie besser in ihr eigenes Verderben treiben und darauf abrichten zu können. Wesen zu produzieren, die sich umso mehr zugrunde richten, je mehr sie sich verteidigen. Nun will ich mich hier selbstverständlich nicht zu einem Folteropfer stilisieren. Ich saß als weiße, heterosexuelle Frau, promovierte Philosophin, Chefredakteurin und Buchautorin in einer Talkshow. Und tatsächlich bin ich selbst der Auffassung, dass man nicht aus Zucker sein darf, wenn man sich in der Öffentlichkeit streiten will. Doch auch wenn meine Erfahrung selbstredend nicht 1:1 mit Folteropfern zu vergleichen ist, gibt es einen Punkt, an dem sich die Erfahrungen berühren. Ich habe, wenn auch nur temporär und auf einem ganz anderen Gewaltniveau, erlebt, wie es ist, sich durch Selbstbehauptung existenziell zu gefährden. Existenziell nicht in dem Sinne, dass ich beinahe wirklich gestorben wäre, aber es gibt auch einen sozialen Tod. Und die einzige Chance, ihm zu entkommen, hieß stillhalten. In meiner eigenen Erfahrung zeigt sich damit ein bekannter Mechanismus der gegenwärtigen Medienöffentlichkeit. Je mehr sich ein Mensch, der öffentlich scharf attackiert wird, gegen die Angriffe wehrt, desto mehr gerät er in Gefahr, in jene Ecke zu rücken, aus der er sich eigentlich befreien will. Jedes vorgebrachte Argument wird dann als Indiz gelesen, dass der, der unter Verdacht steht, zu Recht verdächtigt wird. Wer jetzt nicht die Reißleine zieht und schweigt, anstatt sich verzweifelt weiter zu verteidigen, gerät schnell in eine fatale Dynamik, die nur noch schwer zu stoppen ist. Denn je aggressiver die Angriffe werden, desto größer wird die Verführung, sich womöglich gar mit Gruppen zu verbünden, denen man sich nicht zugehörig fühlt, aber die immerhin noch die Verbindung halten, während die, denen man doch eigentlich nah ist, abrücken und den Kontakt meiden. So gerät man leicht in den Strudel einer Selbstradikalisierung und bestätigt, wenn es ganz schlimm läuft, exakt jenes Feindbild, gegen das man sich doch gerade zu wehren versuchte. Die Folge davon ist fatal. Es haftet fortan ein Ruch am eigenen Namen, den man schwer wieder los wird. Was wiederum dazu führt, dass vermehrt Einladungen ausbleiben und zunehmende Isolation einsetzt. In meinem Fall ist es nicht so weit gekommen, weil ich zum einzigen Mittel gegriffen habe, das den hier skizzierten Mechanismus unterbricht. Bloß nicht bewegen. An die Stelle meiner Streitbereitschaft trat ein Schweigen, das sich damals wie ergeben anfühlte und mir unsagbar schwer fiel. Anstatt zu kämpfen, legt man sich auf den Rücken und streckt alle Viere von sich wie ein Tier, das nicht totgebissen werden will. Strategie und Feigheit. Mittlerweile bin ich vorsichtiger geworden, auch strategischer. Bei Talkshow-Anfragen will ich, bevor ich zusage, ganz genau wissen, wer außerdem in der Runde sitzt. Meistens sage ich ab. Ich will nicht noch einmal erleben, was ich damals im Studio C in Berlin-Adlershof und in den Tagen nach der Sendung erlebt habe, sobald ich die Zeitung aufschlug. Insgesamt überlege ich mir inzwischen sehr genau, ob ich Anfragen zu heiklen Themen annehme. Neben meiner eigenen Gesundheit liegt mir auch die meiner Familie am Herzen, die durch massive Shitstorms ebenfalls belastet wird. Damit verbunden ist die Verführung einer gewissen Bequemlichkeit. Wer einmal auf dem Rücken liegt und alle Viere von sich streckt, findet irgendwann womöglich Gefallen an der Horizontalen. So ertappe ich mich bei Gedanken wie, ja, zu diesem oder jenem müsste man jetzt ganz klar Stellung beziehen, aber da sollen jetzt mal andere ran. Und dann mache ich es mir, anstatt die Anstrengung eines öffentlichen Streits auf mich zu nehmen, auf dem Sofa gemütlich. Vieles an dieser Haltung, die ich mir angeeignet habe, ist gesund und auch notwendig. Die eigene Stimme muss geschützt werden, wenn sie weiter gehört werden soll. Zudem muss ich nicht immer diejenige sein, die sofort in die Bresche springt. Auch im Heldentum kann ein gehöriges Maß an Narzissmus und Geltungsdrang stecken. Die eigenen Abgründe gilt es fest im Blick zu behalten. Es gibt ein altes Gedicht, das die Ambivalenz strategischer Biegsamkeit vielschichtig zum Ausdruck bringt. Es stammt von Jean de La Fontaine, einem Fabeldichter des 17. Jahrhunderts, und trägt den Titel »Die Eiche und das Schilfrohr«. Eiche und Schilfrohr debattieren darüber, wer einem Sturm wohl besser standhält. »Du hast, so scheint mir, guten Grund, mit der Natur zu grollen«, so ereifert sich die starke Eiche. »Ein kleiner Vogel schon sei dem Schilf eine schwere Last, nur ein Windhauch genüge, um ihm den Kopf zu neigen. Sie selbst, die Eiche dagegen, halte stand, und nicht einmal des Sturmes Wut vermag mein stolzes Haupt zu beugen.« Das Schilfrohr aber reagiert durchaus selbstbewusst und entgegnet, dass der Wind ihm nichts anhaben könne, denn »ich bieg, aber breche nicht«. Als der Sturm dann aufzieht, schwankt das Schilfrohr geschmeidig im Wind. Die stolze Eiche aber wird durch den Sturm entwurzelt und fällt ihm zum Opfer. Das Gedicht handelt von falschem Hochmut, von fataler Sturheit, die sich rächen wird, und von überlebensnotwendiger Anpassungsfähigkeit, die sich maximaler Flexibilität verdankt. Das Schilfrohr, das wäre die missgünstige Lesart, ist ein geschickter Opportunist, ein klägliches Fähnlein im Winde, ohne Rückgrat, ohne Haltung. Um den Sturm zu überstehen, neigt es sich demütig bis zum Boden. Das Schilfrohr ein Stiefellecker. Doch das ist nur die eine Seite. Diese abwertende Interpretation wird der schillernden Mehrdeutigkeit des Schilfs nicht gerecht, das ja keineswegs einfach der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Vielmehr wohnt gerade in seiner Fragilität und seiner Sensibilität eine Widerstandsfähigkeit, die der stämmigen Eiche abgeht. Diese trotzt dem Sturm, und genau deshalb wird sie von ihm gefällt. Man könnte die Eiche als eine Versinnbildlichung des Typus Überzeugungstäter deuten. Frei nach Luther, hier stehe ich kann nicht anders. Und wenn Gott mir nicht hilft, sterbe ich eben. Diese Haltung ist alles andere als feige. Aber sie ist, wenn sie mit allzu großer Sturheit und Stumpfheit einhergeht, nah am fahrlässigen Selbstmord und deshalb keineswegs mit Mut oder Tapferkeit gleichzusetzen. Mut nämlich, so ist bei Aristoteles nachzulesen, setzt eine Empfindlichkeit für Gefahren notwendig voraus und auch eine gewisse Ängstlichkeit. Wer überhaupt vor nichts Angst hat und auf alles losgeht, der wird ein sinnloser Draufgänger, heißt es in der nikomachischen Ethik. Allerdings darf man es mit der Angst auch nicht übertreiben, denn wer übersteigerte Angst und ein zu wenig an Mut hat, ist feige. Mut ist für Aristoteles also nicht das Gegenteil der Feigheit, sondern der Mut bildet die Mitte zwischen eben dieser und der Tollkühnheit. Der Mutige ist sensibel für Gefahren und schützt sich so davor, blind in sie hineinzurennen. Salopp formuliert, anstatt der Gefahr tollkühn den Stinkefinger zu zeigen, nimmt der Mutige sie ernst, lotet sie aus, antizipiert sie. Aber er lässt sich von ihr auch nicht in die Flucht schlagen, sondern hält an seinem Ziel fest. Genau hier liegt die Verbindung zur eingangs erwähnten Strategie, die sich nun klarer fassen und so von der Feigheit unterscheiden lässt. Ein mutiger Mensch im aristotelischen Sinne ist notwendigerweise ein Stratege. Das Wort Strategie kommt aus dem Altgriechischen und meint Feldherrentum. Der Feldherr zeichnet sich dadurch aus, dass er den Überblick hat und Risiken richtig einzuschätzen weiß, um so sein Ziel zu erreichen. Er will die Schlacht gewinnen. Welche Mittel zu diesem Ziel führen, zeigt die konkrete Situation mit all ihren Unwägbarkeiten, die es aber eben doch so gut wie möglich zu erwägen gilt, um so die richtigen Schlüsse zu ziehen. Aus der chinesischen Militärgeschichte lässt sich wiederum lernen, dass gerade auch Anpassung und Nichtstun ein probater Weg zum Sieg sein können. General Sun Tzu, der im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt haben soll, die Quellenlage ist hier unsicher, orientierte sich am Taoismus, einer philosophischen Strömung, die für Westler ungewöhnlich ausgerechnet in der Passivität die Kraft des Handelns erkannte. So wie das Wasser etwaige Hindernisse umfließt und auf diese Weise an sein Ziel kommt, kann eine konkrete Kriegssituation erfordern, dass es effektiver ist, auf eine harte, unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Feind zu verzichten. Doch gerade aufgrund ihrer kühlen Zielorientiertheit hat die Strategie auch eine Kehrseite. Wer strategisch agiert, stellt die Erreichung des Ziels über die Mittel, die dafür nötig sind, was zu fragwürdigem Verhalten führen kann. Sun Tzu zum Beispiel war offen für jede Hinterlist, die ihn dem Sieg näher bringt. Mit der kantischen Pflichtethik, der zufolge eine Handlung selbst gut sein muss, weshalb Hinterlist für Kant als Option kategorisch ausfiel, hätte Sun Tzu nicht viel anfangen können. Radikale Strategen sind radikale Konsequenzialisten. Es geht ihnen um die Folgen einer Handlung. Ob die Handlung selbst unmoralisch ist, ist egal, solange ihre Folgen davon nicht negativ beeinflusst werden. Und um den Fokus wirklich allein auf das Ziel zu richten, müssen sie Emotionen beiseite lassen. Der Stratege handelt kalt, nicht heiß. Affekte hat er unter Kontrolle. Aus reiner Freundschaft, Nächstenliebe oder tiefer Überzeugung handelt er grundsätzlich nie. Womit sich, um auf das Streiten in der Öffentlichkeit zurückzukommen, die Frage stellt, ob ich wirklich das Schilfrohr sein will oder nicht doch lieber die Eiche. Nehmen wir an, ein guter Freund, der gerade aufgrund einer aus meiner Sicht vollkommen richtigen Aussage massiv in der öffentlichen Kritik steht, braucht Hilfe. Jemanden, der ihm beispringt, um an seiner Seite zu kämpfen, und zwar sofort. Will, kann ich ihm dann wirklich sagen, du, strategisch gesehen, ist das zu riskant? Und sind wir historisch gesehen nicht gerade jenen zu größtem Dank verpflichtet, die ihre Überzeugung hochgehalten haben, dass ein Unrecht geschieht, auch auf die Gefahr hin, die eigene Freiheit oder gar das Leben zu verlieren? Dazu kommt, dass wir mit Blick auf unsere nach wie vor vergleichsweise komfortable Situation die Kirche im Dorf lassen müssen. Wenn ich mich hier und heute in einen öffentlichen Streit werfe, werde ich weder ins Gefängnis gesteckt, noch gesteinigt oder am nächsten Laternenpfahl aufgehängt. Habe ich so gesehen nicht sogar die Pflicht, als öffentliche Person meine Überzeugung kundzutun, Gefahren hin oder her? Arbeite ich nicht selbst an einer Verengung des Sagbaren mit, wenn ich im entscheidenden Moment die Klappe halte? Wie so oft ist die Antwort nicht in einem Entweder-Oder, sondern in einem Sowohl-als-auch zu suchen. Viele Situationen erfordern eine Schilfrohrstrategie. Selbst in Freundschaften kann das der Fall sein. Denn auch der engste Freund hat nichts davon, wenn wir aufgrund unüberlegter Streitlust beide untergehen. Aber in bestimmten Momenten bedarf es eben doch des Handlungsprinzips der Eiche. Gebraucht wird eine dicke Haut und risikofreudiger Übermut. Jetzt oder nie. Ob es gut geht, ist alles andere als gewiss. Unter Umständen steht man in diesen Momenten ganz allein da und fühlt schon, wie die Rinde bricht, der Stamm unter Spannung gerät, die Wurzeln sich zu lösen beginnen. Vielleicht aber ist dieses Alleinsein nur eingebildet. Vielleicht gibt es in Wahrheit viele Eichen, die durch ein geheimes, sensibles, unterirdisches Netzwerk miteinander verbunden sind und sich just im Augenblick der höchsten Gefahr gegenseitig schützen. Wer seine Lebendigkeit und Spontanität im heutigen Debattenfeuer nicht verlieren will, muss an diese Möglichkeit glauben. Mit Habermas ins Pluriversum. Ein wichtiger Punkt ist bislang noch unterbelichtet geblieben. Und er führt uns am Ende noch einmal zu Habermas zurück. Denn wenn meine Eingangsthese stimmt, dass Streit kein Diskurs ist, weil er sich gerade durch Unversöhnlichkeit auszeichnet, muss die folgende Frage noch exakter geklärt werden. Was genau hält die Streitenden eigentlich bei der Stange, wenn zwei Sichtweisen sich konträr gegenüberstehen und keine Einigung erkennbar ist? Wieso überhaupt sich die Mühe machen, Argumente vorzubringen, um seinen Gegner zu schlagen? Läge es nicht im Grunde näher, den Streit gleich sein zu lassen und den anderen kalt als fremd, als Feind zu betrachten, wie es die Staatstheorie von Carl Schmitt vorsieht? Mit Feinden, so wie Schmitt sie versteht, tritt man nicht im eigentlichen Sinn in einen Streit ein, um sie auf die eigene Seite zu ziehen. Feinde sind Feinde, Punkt. Mit ihnen lohnt sich nicht zu reden. Und wenn es hart auf hart kommt, muss man eben bereit sein, sie zu vernichten. Und Schmitts Feindbegriff und der von ihm anempfohlene Umgang mit Feinden ist ganz und gar emotionslos. Zur hohen Affektivität des Streits passt das kaum. Der politische Feind braucht nicht moralisch böse, er braucht nicht ästhetisch hässlich zu sein. Er muss nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten. Und es kann vielleicht sogar vorteilhaft scheinen, mit ihm Geschäfte zu machen, schreibt Schmitt. Er ist eben der Andere, der Fremde. Und es genüge, dass Konflikte mit ihm möglich sind. Das klingt nach kalter Strategie, nicht aber nach Streit. Woraus folgt, mit Schmitt lässt sich das Phänomen des Streitens, der Eros des Ringens, nicht hinreichend erklären. Als kühler Realist ist er zunächst einmal schlicht ein wertvoller Augenöffner für die Tatsache, dass jede politische Einheit sich durch Abgrenzung konstituiert und es im Feld des Politischen fundamental verschiedene unvereinbare Wertesysteme gibt. Die politische Welt ist ein Pluriversum, kein Universum, schreibt Schmitt. Schmitt hat einen klaren Blick dafür, dass es vermutlich immer Menschen geben wird, die ganz andere Werte verfechten und sich eine Welt wünschen, in der man selbst nie leben möchte. Menschen also, deren Sicht man schlicht nicht teilt, vielleicht noch nicht einmal versteht und die sich auch durch stundenlange Diskussionen nicht überzeugen lassen, weil sie anders denken als man selbst. Dieser Schmidtsche Realismus besitzt gerade in einer polarisierten, sich geopolitisch neu ordnenden Welt große Plausibilität und somit hohen Erkenntniswert. Und doch, für mich bleibt schwer erträglich, dass Menschen radikal anders denken, dass sie sich an anderen Werten orientieren, die ich für falsch und gefährlich halte. Nicht unbedingt für mich persönlich, aber mindestens für andere. Auch will ich nicht einfach akzeptieren, dass die Welt in Freund und Feind auseinanderfällt. Womit wir beim springenden Punkt wären. Wer streitet, ist zur schlichten Akzeptanz ja gerade nicht bereit, sondern vielmehr getrieben vom Überzeugungswillen. Zu streiten heißt, ein Gegenüber nicht kalt als Feind abzustempeln, sondern die Mühen der Argumentation auf sich zu nehmen. Es war Immanuel Kant, der diesen Punkt prägnant in einem Satz zum Ausdruck brachte. Denn worüber es erlaubt sein soll zu streiten, da muss Hoffnung sein, untereinander übereinzukommen. So heißt es in Kants Kritik der Urteilskraft. In der Tat ist schwerlich vorstellbar, wie ohne diese Hoffnung ein Streit ernsthaft zu führen wäre. Und wenn ich mich von eben jener Hoffnung leiten lasse, dann muss ich zumindest versuchen, Worte zu finden, die der Gegenseite Anschluss ermöglichen. Dazu muss ich meinem Affekt eine entsprechende Form geben. Nämlich die Form eines gut begründeten Argumentes, das, so die Hoffnung, die Kraft besitzt, der anderen Seite klarzumachen, dass sie irrt. Kant formuliert das mit Blick auf ästhetische Urteile so: Mithin muss man auf Gründe des Urteils, die nicht bloß Privatgültigkeit haben und also nicht bloß subjektiv sind, rechnen können. Was wir jetzt also klarer erkennen können, ist dies. Die Diskursethik von Habermas ist für die Erhellung des Phänomens Streit nicht einfach verzichtbar. Denn es ist ja gerade der Diskurs, in dem durch die Formulierung von Argumenten unter idealen Bedingungen Einigung erzielt werden soll. Aber wohlgemerkt, im Kant-Zitat ist lediglich von Hoffnung die Rede. Ob sie sich erfüllt, ist eine ganz andere Frage. So sieht auch Habermas sehr klar, dass die ideale, herrschaftsfreie Sprechsituation, als die er den konsensorientierten Diskurs beschreibt, nicht gleichbedeutend mit der Wirklichkeit ist. Und in der Tat, faktisch geht niemand ganz und gar erfahrungsfrei in eine Kommunikation hinein. Faktisch lassen sich nicht alle Motive außer dem der kooperativen Wahrheitssuche aus einer Sprechsituation heraushalten. Und faktisch bleiben die Positionen auch nach stundenlangem Argumentationsaustausch sehr oft unversöhnt. Um den zwanglosen Zwang des besseren Arguments ist es also in der Realität nicht sonderlich gut bestellt. Und gerade diese Unüberbrückbarkeit, die fehlende Einsicht auf der anderen Seite, steigert die Aggression, lässt die Affekte schnell in die Höhe schießen. Und wer hätte das in der Praxis besser gewusst als Habermas selbst? Tatsächlich ist Habermas einer der ganz wenigen zeitgenössischen Philosophen, die sich in öffentliche Debatten mit klaren, starken Positionen einmischen. Dabei geht er, wie Philipp Felsch in seiner Studie über Habermas schreibt, keineswegs zimperlich mit seinen Gegnern um. Seinem Hang zur Konfrontation und Polemik ist er bis heute treu geblieben. Wenn also ein Philosoph streitet, dann Habermas. Seine Einlassungen sind, man denke etwa an den Historikerstreit, stets von der festen Überzeugung durchwirkt, die Sache richtig zu sehen, auf der guten, progressiven Seite zu stehen und also den Streit unbedingt gewinnen zu müssen. Habermas wählte für öffentliche Auseinandersetzungen vor allem die Schriftform. In Talkshows setzte er sich nie, auch das Radio mied er. Die Affektivität der mündlichen Rede ist in der Schrift anders aufgehoben. Diese Differenz würde noch einmal einer genaueren Analyse bedürfen, die ich hier nicht leisten will. Worauf es mir ankommt, ist zu zeigen, dass auch und gerade dem Diskursethiker Habermas Siegeswille nicht fremd ist. Wer streitet, will gewinnen. Was genau besehen eben heißt, ich hoffe, eine Einigung zu erzielen, indem ich den anderen durch Argumente auf meine Seite ziehe. Streiten, das habe ich im ersten Kapitel dieses Hörbuchs gezeigt, setzt voraus, sicher zu sein, Recht zu haben, um mit der entsprechenden Härte in die Auseinandersetzung gehen zu können. Ja, es stimmt, um sich im Streit von der Hoffnung auf Einigung tragen zu lassen, muss der Affekt eine Form finden, nämlich die Form des Arguments. Doch das Argument ist deshalb noch lange nicht frei vom Affekt. Die Hoffnung auf Einigung, wie sie für den Streit konstitutiv ist, ist mithin faktisch von Herrschaft durchwirkt. Und wer einen universalistischen Ansatz vertritt wie Habermas, offenbart seinen Willen zur Macht bereits in exakt dieser Idee intersubjektiv geteilter Wahrheiten. Westliche liberale Werte werden sich weltweit durchsetzen, weil sie vernünftig sind. Es ist Habermas, der am Ideal eines pazifizierten Erdballs orientiert ist. Eine Formulierung, die von Carl Schmitt stammt und die dieser in eher ironischer Absicht wählt, um das Ende der Unterscheidung von Freund und Feind zwar als theoretisch möglich, aber doch als extrem unwahrscheinlich auszuweisen. Und weil Habermas an der Existenz universaler Werte und Normen festhält und der Überzeugung ist, dass prinzipiell jeder diese als vernünftig anerkennen muss, streitet gerade er mit Werf für sie. Der Machttheoretiker Carl Schmitt dagegen rät eher zu kühler Gelassenheit. Lernen lässt sich von beiden. Von Schmitt lernen heißt, wir müssen der Tatsache radikaler Pluralität ins Auge sehen. Dass alle Menschen sich früher oder später auf einen Wertekanon einigen und in Frieden zusammenleben, erweist sich aus Schmittscher Perspektive als Traumtänzerei, die mit moralistischer Arroganz einhergeht. Wir sind die Guten, ihr die Bösen. Schmitt favorisiert dagegen eher die Losung Leben und Leben lassen, vielleicht sogar voneinander profitieren, zumindest solange der Feind meine eigene Existenz nicht gefährdet. Erst wenn er das tut, wird es ernst. Solange dieser Punkt aber nicht erreicht ist, soll der andere denken, was er will. Streitenden, die nicht mehr weiter wissen, würde Schmitt also vielleicht dies raten. Lasst euch doch eure Sichtweisen. Und wenn ihr es nicht ertragt, dann lebt eben in getrennten Welten weiter. Von Habermas lernen heißt, das soziale Band darf nicht zerreißen. Nur wenn wir eine Welt teilen, können wir uns auf Normen und Werte einigen, die ein freies Leben für alle ermöglichen. Wem nicht nur am eigenen Wohl respektive dem Wohl der eigenen politischen Einheit, wie Schmitt das nennt, sondern am Wohl der Menschheit gelegen ist, darf die Hoffnung auf Einigung nicht aufgeben und muss die unendliche Anstrengung des Argumentierens auf sich nehmen. Selbst wenn das Gegenüber sagt, worüber redest du? Ich verstehe dich nicht. Ist Aufgeben keine Option. Wenn wir nur lange genug miteinander ringen, so die Hoffnung, werden wir in der Lage sein, weiterhin eine Welt zu teilen. Das Subjektiv-Affektive, die Triebfeder des Streits, muss eine allgemeine, anschlussfähige Form finden. Wenn wir die Hoffnung aufgeben, dass es diese Form gibt, zerfällt die Welt. Schmidt und Habermas sind in ihrem Denken mithin kompatibler, als es auf einen ersten Blick scheint. In jedem heftigen Streit wird fühlbar, dass beide auf ihre Weise recht haben. Ich meine damit die ungeheure Anstrengung, die es bedeutet, mit einem Menschen zu streiten, der in seiner Art zu denken Lichtjahre entfernt zu sein scheint. Und es gibt Momente, in denen fraglich wird, ob es auch nur ein Minimum an Schnittmenge gibt, die notwendigerweise vorhanden sein muss, um überhaupt zu kommunizieren. In einer Zeit nutzerspezifischer Informationsversorgung im Netz sind diese Überschneidungen tatsächlich oft verschwindend gering. Streitende, die fundamental unterschiedliche, gar einander widersprechende Informationen im Internet konsumieren, finden oft kaum noch einen Punkt, an den sich produktiv anknüpfen ließe. In seinem jüngsten Buch beleuchtet Habermas exakt dieses Problem. Durch den technologisch bedingten neuen Strukturwandel, so der Philosoph, entsteht in jenen spontan selbstgesteuerten und fragmentierten Öffentlichkeiten, die sich sowohl von der redaktionellen oder offiziellen Öffentlichkeit als auch voneinander abspalten, ein Sog zur selbstbezüglich reziproken Bestätigung von Interpretationen und Stellungnahmen. Meint, wer in einer derartigen, abgespaltenen Teilöffentlichkeit zu Hause ist, findet sich in unendlichen Feedbackschlaufen mit anderen, ähnlich denkenden Nutzern wieder. Auf diese Weise entstehen eigene Wertesysteme und spezifische Narrative, die andere alternative Fakten hervorbringen, woraus folgt, dass wir, nun auch für Habermas deutlich sichtbar, in einer Realität angekommen sind, in der Carl Schmitt uns schon immer wähnte, im Pluriversum. Epilog. In jedem Streit, der diesen Namen verdient, gibt es einen entscheidenden Augenblick. Es handelt sich um einen Moment nicht länger als ein Wimpernschlag, der das ganze Leben enthält, in dem alle Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat, aufgehoben sind. Die Entscheidung jetzt in dieser Millisekunde lautet: bleiben oder gehen, das Bündnis halten oder kappen. Worte finden, die, auch wenn sie klar und hart sind, ein Weiter ermöglichen oder diese Anstrengung unterlassen. Welcher Weg gegangen wird, hängt von der Art der Erfahrungen ab und davon, auf welche Weise sich das Vergangene im Jetzt manifestiert. Ich selbst erinnere mich an einige sehr wenige Situationen, in denen ich mich wahrgenommen habe wie eine Puppe, an deren Fäden jemand anderes zieht, aus deren Mund Worte kommen, die eigentlich nicht mir gehören. Worte, die mir als Kind Todesangst einjagten und die plötzlich aus mir selbst hervorschießen wie Giftpfeile, die niemand überlebt. Nicht immer hat mir das im Nachhinein nur leid getan. In sehr seltenen Fällen muss sich die Zerstörung bahnbrechen, damit man selbst nicht vor die Hunde geht. Und manchmal sind getrennte Welten besser, als zwanghaft an der einen, geteilten, festzuhalten. Aufs Ganze besehen aber bin ich wohl eher eine, die im entscheidenden Moment die Verbindung hält. Meine Mutter ist gegangen. Für mich ist das Gehen keine Option, was ich meistens als innere Freiheit empfinde, hin und wieder aber auch schlicht als Erbe. Warum ich also streite? Um bleiben zu können. Denn nur wo wir dem Streit erlauben, bis an die Substanz eines Verhältnisses zu gehen, kann es sich beweisen.
Das also der letzte Auszug aus dem Essay Streiten. Selbst verfasst und selbst gelesen von Svenja Flaßpöhler. Das Buch ist erschienen im Hansa Verlag, das Hörbuch bei Roof Music. Und nachhören können Sie das Ganze in unserer NDR Kultur App und natürlich auf unserer Homepage ndr.de/kultur. Montag geht's dann los mit einer neuen Lesung. Christian Berkel wird lesen aus In einem Zug, dem neuen Roman von Bestsellerautor Daniel Glattauer aus Österreich.
NDR Kultur Nachrichten.
um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. US-Präsident Trump hat Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof angeordnet. Hintergrund sind die Haftbefehle des Gerichtes gegen Israels Premier Netanyahu und Ex-Verteidigungsminister Gallant. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Rainer Glitz.
Trump wirft dem Gericht in Den Haag bösartiges Verhalten vor. Der Strafgerichtshof habe seine Macht missbraucht, indem er unbegründete Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant erlassen habe. Laut Trumps Dekret ist Führungskräften, Angestellten und Mitarbeitern des Gerichtes sowie ihren engsten Familienangehörigen damit die Einreise in die USA verboten. Außerdem werden ihre Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten eingefroren. Die USA und Israel erkennen den Internationalen Strafgerichtshof nicht an. Sie befürchten Eingriffe in die eigene staatliche Souveränität. Der Gerichtshof mit Sitz im niederländischen Den Haag verfolgt seit 2002 besonders schwerwiegende Vergehen wie Kriegsverbrechen oder Völkermord.
Der Plan von US